Kantinengespräche mit
Abaxa Feierat
und Juliska Eichel.
Vielleicht auf Stellwerk besetzen, die Galerie besetzen, bitte. Requisite für die Tische, Stühle und Koffer. Requisite bitte für die Tische, Stühle und Koffer.
Herzlich willkommen zu Kantinengespräche mit Abaxa Feierat und
Juliska Eichel.
Und unser Gast heute ist Katrin Bergel. Und Katrin Bergel ist Inspizientin hier am Deutschen Theater. Und Inspizientin, das ist so ein Beruf, das ist ganz, ganz toll. Immer wenn man nicht Theatermenschen vom Theater erzählt, dann haben die noch nie von diesem Beruf gehört und fragen immer, Inspizienz?
Was ist das?
Was ist das, oder?
Ja, was ist das? Genau. Das höre ich auch sehr oft, wenn ich gefragt werde, was machen Sie? Ich sage Inspizientin, was ist das? So ist es.
Und was sagst du dazu?
Das kommt ja immer darauf an, wie viel Zeit man hat, was zu erklären. Dadurch, dass ich es jetzt schon öfter mal erklärt habe, habe ich eigentlich immer den Drang, das ganz kurz und knackig zu machen, nicht so weit auszuholen, weil ich immer denke, theaterferne Menschen können sich auch gar nicht so richtig was darunter vorstellen, was ich ihnen erzähle. Mhm. Ne? Und dann sage ich halt, ich bin halt das Bindeglied zwischen Kunst und Technik. Alles, was, wenn jemand schon mal ein Theaterstück gesehen hat, weiß er ja, da gibt es Lichtwechsel, da gibt es Umbauten, da treten Schauspieler auf, Schauspielerinnen auf. Und dann das zu koordinieren, da habe ich halt einen Inspizientenpult, nennt man das. Da kann ich einrufen mit, was man im ganzen Theater hört, und kann Lichtzeichen geben an die Gewerke, wie zum Beispiel Beleuchtung, die Lichtwechsel machen, die Kollegen der Technik, die auftreten müssen und den Umbau machen müssen, oder die Toneinsätze, Videoeinsätze, Auftritte, Zeichen für Umzüge und so weiter und so fort. Und dann hört es dann eigentlich schon auf.
Und das ist die kurze Antwort.
Das ist die kurze Antwort.
Man muss halt sagen, ohne die Inspizienz würde halt ein Abend, also würde gar nichts passieren.
Nee, gar nicht.
Also nicht an einem Haus in dieser Größenordnung. Und dieses Inspizientenpult, das ist immer auf der rechten Seite von der Bühne? Ist das eigentlich an jedem Theater so?
Nein, das ist nicht an jedem Theater so. Ich habe mein erstes Theater, was das Theater Nordhausen war, wo ich 13 Jahre war, da war es rechts. In Hannover war ich 4 Jahre, da war es links. Jetzt ist es wieder rechts, und wir haben ja schon viele Gastspiele an verschiedenen Häusern gehabt. Das ist jedes Mal anders, kann ich sagen. In Dresden ist es links und in Prag ist es rechts und in, weiß ich nicht.
Ah, okay.
Also das ist ganz unterschiedlich, und ich sag mal so ausgestattet wie das DT oder die Theater in Deutschland hat man ganz oft, wenn man jetzt woanders hinfährt, sagen wir mal vielleicht auch nach Übersee oder dann gibt es manchmal Inspizientenpulte, da steht man dann davor und denkt, was soll ich jetzt hier mit? Da geht gar nichts. Da steht nur das Gerät da, und das andere muss man sich anders organisieren. Das geht aber, also es muss gehen, und dann geht's auch.
Aber es ist sonst so, dass die ganzen, dein Pult sozusagen immer das gleiche ist in jedem Theater, sodass du dich ziemlich
schnell... Nein, die sehen auch unterschiedlich aus. Sie sind unterschiedlich beschriftet, sind unterschiedlich groß. Kommt immer auf die Gegebenheiten an, wie viel Platz ist da auf der Seitenbühne. Dafür in Hannover war es relativ schmal. Hier haben wir schön breit, habe ich viel Platz, mich auszubreiten und Unordnung zu machen.
Und das ist ja immer so ungefähr 1,60, 1,70 hoch, kann man sagen?
Die Höhe ist auch unterschiedlich.
Ist auch unterschiedlich.
Es gibt manchmal Pulte, da kannst du nur stehen. Und dann gibt es jetzt mittlerweile ganz moderne Pulte, die kannst du dir, die gehen in der Höhe, sind die verschiebbar oder höhenverstellbar. Dann kannst du entweder, manche Inspizienten stehen lieber am Pult. Ich sitze ganz gerne, und das ist ganz unterschiedlich auf die, wie man es gerne hätte. Ne? Mhm. Aber das ist halt unterschiedlich. Das ist in jedem Theater ganz individuell. angepasst.
Und es ist aber ein Pult mit eben sehr vielen Knöpfen, wo du halt eben diese Zeichen gibst. Und ich sag ja immer Leuten, die nicht am Theater sind, denen gebe ich immer den Vergleich wie Fluglotsen. So, ja, das ist gut. Ne? Also es ist sozusagen, weil um dich herum arbeiten ja alle an unterschiedlichen Orten. Mhm. Also die Techniker sind im Stellwerk oder beim Licht. Also sind die Lichtleute, dann die Tonleute in der Tonkabine. Mhm. Und du bist eben an diesem Pult und gibst von dort alle Zeichen, alle Einsätze. Und wie viele Zeichen sind das zum Beispiel bei einem Zwei-Stunden-Abend?
Wie viele Zeichen das sind? Das ist also halt Zwei-Stunden-Abend, das heißt gar nichts. Das kann in 4 Stunden können das 2 Zeichen sein oder in 2 Stunden können das 150 Zeichen sein. Das kommt halt drauf an, was
wenn's
der Regisseur
wenig Lichtwechsel
vorhat.
So.
Genau. Also es kann ganz wild laufen.
Was ist wild? Wie viele? Was? 500 Zeichen.
Naja, ich glaube, so viel sind das. Also in 2 Stunden kannst du keine 500 Zeichen geben. Also alleine nicht, das glaube ich nicht. Da wäre mir ja immer so, da könnte ich gar nicht mehr auf die Bühne gucken oder im Skript lesen, was eigentlich los ist. Aber es können so 120 bis 150 Zeichen, alles in allem, können es schon sein, ne?
Das also man muss sehr konzentriert sein.
Ja, man muss sehr konzentriert sein und das ist manchmal reißt es einen aus der Kurve. Entweder weil man so begeistert ist, was man gerade auf der Bühne sieht, also oder man ist völlig, es passiert irgendwas. Und man wird abgelenkt, weil eine Garderobiere kommt und sagt, da fehlt noch was oder es platzt irgendwo ein Scheinwerfer und man muss schnell eingreifen und man will ja die Vorstellung nicht unterbrechen. Und dann muss man, ich sage mal, dann fängt das Rödeln an. So. Und das ist dann, da ist man natürlich aus der Konzentration der Vorstellung, wenn sie 1A läuft, raus. Und dann muss man irgendwie ganz schnell versuchen, Lösungen zu finden.
Und kommt das oft vor, dass was Unvorhergesehenes passiert?
Nein. Manchmal Stücke, da passiert immer zu irgendwas. Das hat so einen Lauf, wo man denkt, da ist irgendwie ein Teufelchen drin und der geht nicht raus. Und manchmal passiert gar nichts in manchen Inszenierungen. Ne? Also das ist ganz merkwürdig, was da so für ein Spirit ist oder wie man das nennt.
Und weißt du das vorher, Katrin?
Nein, das weiß man nicht. Man ist immer überrascht, was passieren kann und denkt, oh Gott. Damit hätte man gar nicht gerechnet. Man versucht als Inspizientin oder als Inspizient immer Dinge auszuschließen und versucht sie vorher abzusichern und abzuklären und so. Aber was dann, wenn in der Drehscheibe das Seil reißt und es geht plötzlich nicht mehr, ja, dann steht man da.
Wer entscheidet denn eigentlich, dass dann so eine Vorstellung abgesagt wird, wenn sowas passieren würde zum Beispiel?
Wer das entscheidet, also wir hatten letztens so einen Fall, da haben wir in einem Stück, da haben wir einen Wagen, der auf der Vorbühne immer hin und her fährt. So, wir haben das vorher geprobt und da gibt's auch immer eine Probe mit den Schauspielern, also es war alles einwandfrei. Wir fangen an, nach 10 Minuten sollte der Wagen das erste Mal fahren, fährt nicht los. Ich bin verbunden mit einem Headset beziehungsweise mit einer Intercom mit den Fahrern und ich sage, was ist denn los? Fährt nicht. Ich sage, oh, schiebt's an, seht zu, dass es losgeht. Es fährt trotzdem nicht. Und der Kollege, der Musiker, der auf dem Podest sitzt, der hat immer schön weitergespielt und weitergespielt. So, als ob nichts wäre. Aber das Loch wurde immer größer. Also, und dann kam als erstes der Assistent runtergerannt. Die Assistenten sitzen immer im Zuschauerraum und schauen zu, kam runter und sagt, was ist los? Ich sage, fährt nicht. Okay. Und nur war die Situation, dass der Regisseur auch noch da war. Der kam eine Minute später. Was ist los? Ich sage, es fährt nicht, es tut mir leid. Was können wir machen? Ich sage, gerade gar nichts. Das geht nicht so ohne weiteres, es geht nicht so schnell. Okay, ich gehe raus, hat er gesagt. So, dann ist er rausgegangen. Im anderen Fall, wir haben den Fall...
Und was hat er draußen gemacht? Angeschoben oder was gesagt?
Nein, er hat dann den Zuschauern gesagt, wir haben jetzt hier eine Unterbrechung. Eigentlich ist dieser Wagen, den Sie hier sehen, der sollte jetzt eigentlich über die Bühne fahren, fährt er nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie schnell das behoben werden kann. Wir versuchen es in 2 Minuten hinzukriegen. Und naja, er erzählte dem Publikum noch ein bisschen was. Aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist, der Assistent... Wenn der Regisseur nicht da gewesen wäre, dann hätten wir ganz schnell den Schauspielern Bescheid gesagt, dass der Wagen nicht fährt und dann wären wir ohne Wagen, hätten wir weitergemacht. Mhm. Wir hätten, glaube ich, nicht unterbrochen. Mhm. Man muss dann ganz kurz überlegen, geht's? Funktioniert das auch? Und dann muss man entscheiden, abbrechen oder nicht abbrechen. So, das würde ich jetzt nicht alleine abbrechen. In diesem Fall, es gibt aber auch andere Fälle, wo vielleicht ein Bühnenunfall ist, dann muss ich sofort den Vorhang runter machen und dann muss jemand rausgehen und muss sagen, tut mir leid, wir müssen gerade die Vorstellung unterbrechen, wir haben ein technisches Problem. Mhm. Na, also das ist auch immer unterschiedlich, wer. Ich versuche immer so lange weiterzumachen, wie es geht.
Ja, ne? Ja.
Und wenn es dann aber wirklich nicht mehr geht, dann muss man Cut machen.
Und sind das sehr stressige Momente?
Ach ja. Ja, das wünscht man sich nicht. Dann denkt man immer, hoffentlich passiert mir das nicht. Wenn ich dann immer höre, dass es bei anderen Kollegen passiert ist, denke ich, oh, ein Glück, es ist nicht bei mir passiert. Ne? Aber das ist passiert, ne? Sagen wir mal, vielleicht einmal in der Spielzeit.
Ne? Wir hatten ja letztens in der Kammer, ist es ja passiert, dass wir vor der Vorstellung wurde festgestellt, dass unser Trichter nicht fährt.
Davon habe ich gehört.
Ja. Und da mussten wir ganz schnell entscheiden, oder beziehungsweise der Abenddienst musste eben entscheiden, spielen wir jetzt ohne diesen fahrenden Trichter oder mit. Und ich konnte es mir überhaupt nicht vorstellen, dass wir ohne den spielen. Mhm. Ich habe wirklich gedacht, das ist die Dramaturgie des Abends, das macht den Rhythmus aus. Der Abend ist nicht der Abend, wenn wir ohne den Trichter spielen. Und dann, ja, das Publikum stand schon draußen und dann standen wir dann noch ewig auf der Bühne und dann musste man ganz schnell überlegen, ob muss man was umleuchten, wie sind die Videos zu sehen und so. Und dann wurde entschieden, ausverkaufte Vorstellung, dass wir ohne den Trichter spielen. Und es war gut, ich konnte es mir nicht vorstellen. Und es war wirklich gut und die Leute haben nichts vermisst, die drin waren.
Ist dann dieses Dritte passiert, ne, was man sich nicht vorstellen kann und was dann doch im Theater passiert. Mhm. Und warum man ja Theater eigentlich auch so liebt, ne?
Ja. Naja.
Und du bist ja an deinem Pult, bist du als Einzige, kann man sagen, mit allen verbunden an so einem Theaterabend. Du bist mit den SpielerInnen verbunden, du bist mit dem Abenddienst verbunden, du bist mit allen Gewerken, also mit allen, die daran beteiligt sind, dass der Abend so stattfindet, wie er stattfindet. Und das ist ja schon irgendwie auch eine spezielle Position. Ist man dadurch... fühlt man sich dann auch so wie in so einer Chefposition dort oder sehr verantwortlich?
Also ich denke mal, man fühlt sich sehr verantwortlich, aber man fühlt sich nicht in einer Chefposition, auf gar keinen Fall. Wir haben ja Vorstände, also es gibt noch einen Theatermeister, der zu jeder Vorstellung da ist, der auch eine Verantwortung mit hat. Ne? Also man hat jetzt, und dann gibt es ja die ganzen Kollegen, die mitmachen, also die ganzen Gewerke, und auf die ist man ja auch sehr angewiesen. Ne? Also man sitzt da zwar an der Schnittstelle, und aber wenn einer mal irgendwas versemmelt, aus Versehen, also nicht mit Absicht, das macht ja niemand, ne? Aber dann kann ich mich anstrengen, wie ich will. Und ich bin abhängig von diesen Menschen und ich finde das auch ganz toll, wie das hier in unserem Haus läuft, also am DT, dass alle miteinander ein Ziel haben, eine tolle Vorstellung zu machen. Mhm. Ne? Und dass wir alle miteinander tun.
Als Team.
Ja, natürlich hast du als Inspizient, also das sind für mich immer Albträume, wenn man mal eine Versenkung hat und Schauspieler, und das, die Versenkung ist abgefahren und man Schauspieler laufen drumherum. Dann ist jetzt ein Meister da und guckt nochmal extra drauf. Ne? Also es gibt eine Bühnenwache und die würde sofort eingreifen, wenn er sieht, dass Schauspieler, Schauspielerinnen da in die Nähe kommen. Also Schauspielerinnen sind ja dann auch manchmal so ein bisschen wirr. weil sie natürlich fokussiert sind.
Im Spielfeuer. Ne,
im Spielfeuer und dann vielleicht nicht schauen, wo sie hintreten und vielleicht dann in so eine Versenkung fallen würde, was natürlich fatale Folgen hat.
Ja.
Und also das ist für mich immer so ein Albtraum, dass Bühnenunfälle passieren, wo sich jemand schwer verletzen könnte.
Ne? Und das ist ja schon, das muss man sagen, ist oft passiert.
Ja.
Also Julischka und ich waren ja auch zusammen in Stuttgart. Da Davon sind zweimal Menschen in Versenkung gefallen, auch mit bleibenden Schäden.
Ja.
Ja.
Und man hat es auch immer wieder von anderen Theatern gehört. Ja. Das ist tatsächlich auch ein bisschen mein innerer Albtraum, in eine Versenkung zu fallen. Oder dass manchmal gucke ich so nach oben und ich habe so Angst, dass Scheinwerfer sich lösen könnten. Weil auch das ist ja schon passiert.
Nein, aber das kann eigentlich nicht passieren, weil die sind immer noch mal gesichert mit einem Drahtseil. Also das kann eigentlich nicht passieren.
Aber
das
ist
kann
schon
ein dann
in
weiß
Stuttgart,
ich nicht, was
ist alles
euch
in Stuttgart passiert
ist. Aber eigentlich sind Scheinwerfer, wenn sie eingehängt werden, immer mit einem Drahtseil noch mal gesichert.
Ach, gut,
auf jeden Fall.
Ja.
Was passieren kann, passiert heute aber auch nicht mehr, weil es andere Systeme gibt, also Leuchtmittel. Früher ist dann, wenn so ein, wie nennen sich die Teile, oh Gott, jetzt komme ich leider nicht auf das Wort, Riesenscheinwerfer, 10 kW oder so, oder 5 kW. Die haben ja so, die haben ja riesengroße Lampen und wenn so eine Lampe platzt und die hängt über dir und dieses ganze Glas kommt runter. Das ist natürlich dann auch nicht gut, weil A kann, entweder kriegt man es ab oder man tritt dann rein. Man müsste dann auch eigentlich sehen, dass man es irgendwie von der Bühne kriegt, das Glas, dass sich niemand verletzt. Aber das ist ja heute alles nicht mehr so. Das ist ja heute, sind ja diese kalten Leuchtmittel. Ne? Es gibt ja nicht mehr diese Riesenscheinwerfer. Oder wenn, dann stehen die mal auf dem Boden, aber die hängen selten jetzt noch in den Zügen.
Aber die Gefahr von Bühnenunfällen, die ist tatsächlich gar nicht so gering und deswegen ist es für uns auch so schwer, wäre es, ich habe es nie probiert, eine Arbeitsunfähigkeitsversicherung zu bekommen.
Nee, ich habe auch keine bekommen.
Ne? Nee. Ja, genau. Das ist, ja. Man, also Leute, die auf Bühnen arbeiten, werden nicht gerne versichert, weil eben so viele Bühnenunfälle. Deswegen, also ich nehme das auch immer sehr ernst mit der Sicherheitseinweisung. Es gibt ja immer... Wir sind ja jetzt seit 2 Tagen auf der Bühne, immer zu Beginn eine Sicherheitseinweisung. Und dann bekommt man ja erklärt, was sind die Gefahrenquellen und dass man da eben aufpassen soll.
Und nicht in Löcher fällt.
Naja,
so.
Genau, nicht in Löcher fällt.
Löcher fällt, Versenkungen, was natürlich auch passieren kann, wenn was von oben runterkommt, ein Prospekt oder eine Zugstange oder sowas. Da darf man, ich wie gesagt, ich bin sehr vorsichtig und warte lieber eine Sekunde länger, wenn ich sehe, ein Schauspieler geht verabredet nicht weg. Genau. Also eine Zugstange von oben auf den Kopf zu bekommen, ist natürlich
auch
nicht gut.
Nee, das ist nicht gut.
Na, und da muss man sich dann auch immer ein bisschen verlassen, aber man darf auch nicht zu ängstlich sein, weil wenn die Ansage ist, ein Satz, ein Stichwort zum Beispiel, soll die Zugstange runterkommen und ich sehe aber, der Schauspieler oder die Schauspielerin geht nicht weg. Ich weiß aber, vielleicht geht sie den halben Satz später weg. Und wenn ich aber zu lange warte, dann hat man halt so diese künstlerischen Löcher und dann passiert nichts und die Regisseure ticken dann meistens aus, wenn es eine Sekunde länger dauert. Und da muss man eben auch ein bisschen Vertrauen haben. Und
aber lernst du nicht auch sozusagen die einzelnen SpielerInnen so kennen, dass du weißt, bei dem... Da kann ich noch eine Minute warten, bei dem würde ich jetzt schon eingreifen.
Vielleicht.
Weil du beobachtest ja auch viel.
Ja, na klar, also das, das denke ich immer bei Stichworten, weiß ich. Manchmal bei manchen Schauspieler, Schauspielerinnen kommt das immer akkurat. Manche kennt man, da weiß man, da ist das nicht so. Und dann fahre ich einfach schon mal los. Doof ist es dann, wenn es ihm dann doch einfällt. Und
dann,
naja,
ist schon
dann bin
passiert.
Ich ein bisschen zu früh. Gut, aber... Okay, das ist live. Da, ne?
Und sag mal, wie guckst du zu bei so einer... Ich weiß ja, dass es da diese Fernsehen gibt, die kleinen. Guckst
Monitore?
Du da drauf oder guckst du um die Ecke auf die Bühne rauf?
Das ist ganz unterschiedlich, weil ich gucke ganz oft ins Buch natürlich und dann gucke ich auf die Monitore und wenn ich die Möglichkeit habe, was von der Seite, also original zu sehen, gucke ich ganz gerne original drauf. Und weil dieses Monitoring bei uns, also diese Monitore sind nicht so ideal, weil sie sind ganz oft, dass sie überblendet sind, wenn wir Lichtwechsel haben und es wird plötzlich hell auf der Bühne, sehe ich erstmal im Moment gar nichts, da muss ich immer nachjustieren. Und dann ist es oft, also sagen wir mal, diese Qualität ist noch nicht so doll, wird aber demnächst.
Und kennst du, also weißt du dann manchmal schon auswendig, wenn du einen Abend schon länger im Programm hast, ja, wie ein Dirigent, dass du gar nicht ins Buch gucken müsstest, sondern die Zeichen auch blind, ja, geben könntest?
Schon? Ja, das, blind weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung, weil, ja, das müsste man mal probieren, ne? Ob man das hinkriegen würde, das würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Weil gerade wenn es um Stichworte geht, die einen großen Umbau dann nach sich ziehen, gucke ich schon ganz gerne doch ins Buch, weil der Schauspieler oder die Schauspielerin ja auch mal vielleicht was anderes sagen. Mhm, ne? Und ich dann entscheiden muss, wann geht's los. Und das ist eben, dafür ist der Inspizient, die Inspizientin eben auch da, weil Schauspieler, Schauspielerinnen sind ja keine Maschinen. Ne, sonst könnte man ja sowas auch, das gab es, glaube ich, vor vielen, vielen Jahren mal die Bestrebung, das so zu automatisieren. Man gibt ein Textbuch in ein Pult ein und dann könnte man das alles automatisieren.
Ah, da dann bräuchte das, man da, den das, Menschen
dann
nicht mehr.
Könnte man den Inspizienten, die Inspizientin einsparen. Ja. Ne? Das gab es mal so Bestrebungen. Dann hat aber irgendjemand gesagt, das kann überhaupt nicht sein, weil die Schauspieler, Schauspielerinnen machen ja
Fehler.
Da kann man irgendwie eine halbe Seite fehlen oder sowas. Ne?
Und das passiert, kann man, dass jemand springt.
Ja, oder passiert, oder es passiert was ganz Neues, ja, weil ja, noch natürlich ja, auch noch was natürlich wächst in der Inszenierung.
Na sicher. Und deswegen ist man davon, glaube ich, mal abgegangen.
Wer hatte denn diese Idee?
Ach, das ist, glaube ich, schon 30 Jahre her.
Na, Doofheiten kommen ja immer mal wieder.
Ja. Naja, klar, mit der künstlichen Intelligenz jetzt ist ja alles möglich. Ne?
Stimmt, so, absolut. Aber spürst du, hast du... dass du so den Atem eines Abends, einer Inszenierung, dass du das so verinnerlicht hast?
Naja, also das mit dem Atem, das höre ich ja oft.
Ja.
Das hat mir auch mal ein Regisseur gesagt, ja, das kann man auch spüren. Da wusste ich, da habe ich mich nur umgedreht und bin gegangen. Also diesen Atem der Vorstellung, sagen wir mal, das ist ja für mich eine Premiere. Ich bin jetzt nicht so ein Premierenmensch. Ich bin ein Probenmensch. Ich glaube, ich bin relativ schnell. Ich verstehe sehr schnell, was ein Regisseur, Regisseurin von mir will. Kann das relativ schnell umsetzen. Plus zur Premiere ist dann bei mir auch so, es kommt auch immer drauf an, wie genau man gearbeitet hat. Ihr wisst es ja selber, ne? Mal ist es sehr genau, mal ist es, machen wir mal irgendwie. Oder die Premiere ist die erste, ist dann der erste
Durchlauf.
Ne? Da ist man dann schon ein bisschen. Und ich merke immer so, ab der vierten, fünften, sechsten Vorstellung kann ich mitmachen. Mhm. Weil A, die Schauspieler, Schauspielerinnen sicherer sind, auch wissen, was sie tun. Und dann kann ich das wächst bei mir eben auch mit, ne? Dass ich spüre, was da. Aber manchmal kann man gar nicht, weil man so viel, ich sitze ja jetzt nicht da und kann zugucken und kann mir denken, ah ja, ja, ich muss ja viele Sachen nebenbei organisieren, Einrufe machen, da bist du schon mal wieder abgelenkt, kannst gar nicht gucken, was draußen passiert, auf der Bühne meine ich jetzt. Und deswegen ist das mit dem Mitatmen immer ein, das ist schön gesagt, ist aber, vielleicht bin ich auch nicht der allerbeste Mitatmer, ich weiß es nicht.
Also ja, vielleicht müssen wir es auch andere machen.
Und wie gesagt, nach einer 10., 12. Vorstellung kriege ich das dann auch hin, weil ich dann auch sicherer werde natürlich.
Aber das geht mir, ich würde auch sagen, zum Beispiel 10., 12. Vorstellung, vorher habe ich auch so damit zu tun, mich zu organisieren, das Stück, die Inszenierung zu spüren, was man erarbeitet hat. Und das setzt sich dann auch bei mir erst so, würde ich sagen, zur 10., 12. Und dann entspanne ich mich.
Entspanne ich mich, das merke ich auch, dass ich dann auch Sachen höre, die ich vorher noch gar nicht gehört habe und denke dann, ah ja, gut, schön, darum geht's, herrlich. Manchmal kommt man gar nicht dazu, das überhaupt zu durchdringen, was da draußen passiert, weil so viel um dich drumherum passiert, dass du noch gar nicht diese Organisation, die man da zu leisten hat. Ne? Es kommt ja auch immer vor der ersten AMA, da stehen irgendwie die Leute dann immer an und jeder möchte
was. Das müssen wir unseren ZuhörerInnen erklären, die AMA, das ist die Alles-mit-allem-Probe, die erste, wo dann eben zusammenkommt Kostüm, Maske, Licht im fertigen Bühnenbild.
Da dürfen alle üben sozusagen.
Da dürfen alle Gewerke, genau. Und dann sitzen auch alle Gewerke im Zuschauerraum. Das ist ja auch für uns oft sehr
aufregend.
Ne? Ich finde es immer total stressig. Man muss auch sagen, die Leitung sitzt auch drin, die Dramaturgie sitzt drin und alle schauen zu, was man bis dahin so geköchelt hat. Mhm. Und das ist so 10 Tage vor der Premiere ungefähr.
Ja, und alle sind dann natürlich, wollen natürlich ein gutes Ergebnis abliefern und wollen natürlich auch schon mal probieren, wie es so im Ablauf ist und dann hat jeder immer noch irgendwie so einen kleinen Wunsch. Kannst du das da noch einrufen und kannst du das da noch machen und kannst du mir mal sagen und kannst du mir mal das und kannst du mal jenes und so. Und da hat man einen Riesenkopf, kommt gar nicht dazu. Also man schreibt dann alles auf und dann muss man auch sehen, ah, so, so und so und so läuft's. Und dann werden einem hinterher erstmal Sachen klar, was man noch so organisieren muss.
Aber es ist ja sozusagen so, wir fangen ja an zu proben in der Probebühne, ne? Wir SchauspielerInnen. Und dann kommen wir irgendwann mal auf die Bühne zu dir sozusagen. Und dann geht es ja dann so los. Ist das für dich dann auch eine Aufregung an dem ersten Tag, wo sozusagen die Probebühne auf die große Bühne kommt zu dir? Und dann lernst du ja, also dann lernt man ja praktisch die Art und Weise, wie der RegisseurIn spricht, wie die SchauspielerInnen drauf sind, wie wir vorgearbeitet haben oder ob es eine reine Chaos-Angelegenheit
ist. Manchmal, genau, ist man vielleicht entsetzt. Was haben die denn bis jetzt geprobt?
Nein, sowas würde ich niemals denken, um Gottes Willen, weil ich weiß, also ich versuche ja immer auf die Probebühnen, wenn ich weiß, es ist jetzt kein riesengroßer Aufwand, dann bin ich dann vielleicht 2-mal auf der Probebühne, dass ich schon mal ein bisschen weiß, wo geht die Reise hin. Wie läuft das? Wie ist der Regisseur, die Regisseurin drauf und so weiter und so fort. Dass ich schon ein bisschen Informationen habe. Ich werde auch immer schon gefragt von Kollegen der Technik und von den Gewerken, hast du schon was gesehen? Weißt du schon was? Also der Drehscheibenfahrer will schon wissen, was los ist und die wollen schon. Und deswegen gehe ich, und wenn es sehr aufwendige Produktionen sind, bin ich Tatsache 3 Wochen auch schon auf der Probebühne, weil ich dann einfach das wissen will, was da auf mich zukommt und schon gucken will, wie ist das, wie läuft das? Zum Beispiel bei dem Rasche. Das war ein sehr, sehr anstrengender Abend.
Kam mir jetzt auch in den Kopf.
Ich habe ja schon viel gemacht, ne? Man sieht es vielleicht auch gar nicht, wenn man unten geguckt hat, ne? Aber für uns war es, ich sag mal, für mich war es, nicht die Hölle, also so will ich das jetzt nicht sagen, aber das war schon mal so anspruchsvoll. Und ich habe ja schon in den 35 Jahren, in denen ich Inspizientin bin, viel gemacht und auch anspruchsvolle Sachen. Aber das war nochmal was anderes, weil die ganzen, das, was er da so mit diesen Laufbändern und mit der Drehscheibe und die Laufbänder in sich gelaufen sind. Und man musste immer gucken, die Schauspieler haben einen Takt gehabt. Man musste dann die Schnelligkeit der Laufbänder. Und dann sind die ja noch selber gefahren und das waren 4 Stück. Und jeder Techniker hatte ein anderes Laufband. Und jedem Techniker musste ich dann immer noch sagen, wohin, wie schnell und zurück und hin. Und dann saßen unten in der Unterbühne Techniker, die Kabel gezogen haben. Oben saßen 4, die Bänder gefahren sind und die Bänder selbst, also diese Laufbänder, dieses Drehen und die Bänder selber nach vorne und nach hinten gefahren sind, die Drehscheibe gedreht ist.
Wahnsinn.
Es war echt wirklich, es war für mich, das war sehr anstrengend. Das war zwar ein cooler Abend, aber und so nach dem 10. Mal hat es mir auch Spaß gemacht. Einmal ist es tatsächlich die Drehscheibe ausgefallen und wir mussten die ganze Vorstellung abbrechen, weil da ging nichts anderes mehr. Dann geht es nicht mehr. Das wurde dann noch kurz überlegt, machen wir jetzt, lesen was jetzt oder sprechen was jetzt nur auf der Vorbühne, und dann haben aber alle gesagt, nee, das ist auch Quatsch.
Aber bei unserem jetzigen Abend, mit dem wir dann bald Premiere haben, da kämen wir, glaube ich, ohne die Drehbühne auch nicht zurecht, oder?
Nee, das, also wenn es dann...
Also wenn die wenn das ausfallen
wird, aber ich glaube, man muss jetzt gerade, muss keine Angst haben.
Keine Angst.
Es ist im Sommer alles ganz toll saniert worden.
Fantastisch. Klopf auf Holz. Klopf auf Holz. Und sag mal... Wie kommt man denn zu diesem interessanten Beruf? Wie bist du dazu gekommen?
Also das ist ja auch ganz unterschiedlich, wenn ich mal allgemein sprechen darf. Ist es so, dass Inspizienten, das ist ja kein Lernberuf, kein Lehrberuf, kein Studium. Und das ist so vielfältig, dass man in diesen Beruf kommt, dass es auch schon wieder verrückt ist eigentlich. Und ich habe dadurch, dass wir ja viele Gastspiele auch hier eingeladen haben, ich viele Inspizienten kennengelernt habe, da war mal aus Zürich, da war mal ein Schauspieler dabei, dann sind es oft Tänzer,
aha,
weil die ja relativ früh aufhören müssen und die müssen sich dann umorientieren, und Tänzer sind natürlich sehr disziplinierte Menschen, und die haben ja auch vom Theater, wissen ja, wie Theater funktioniert. Die werden, glaube ich, ganz gerne genommen. Ich persönlich, ich komme aus einer Theaterfamilie, habe aber bis ich selbst am Theater angefangen habe, ich war, glaube ich, 25, keine Ahnung gehabt, was ein Inspizient oder eine Inspizientin macht. Ich wusste, was ein Schauspieler macht und was, mein Vater war Schauspieler, meine Mutter war Soufflöse. Und ich war viel im Theater, habe viel geguckt. Aber
von klein auf?
Ja, ich war schon, bin schon immer vom Kindergarten rüber ins Theater, wenn Märchenvorstellungen waren. Ich mich immer reingeschlichen, durfte gucken. Und habe dann natürlich auch alles Mögliche gesehen, alles, was da an Premieren war und so. Und aber was ein Inspizient, früher waren es Inspizienten, es war ja vorwiegend früher ein Männerberuf. Und das wusste ich nicht, wer
aber
das ist.
Aber wenn du sagst, du bist mit 25 ans Theater gegangen, dann bist du erstmal, hast du was anderes angefangen am Theater?
Ja, ich wollte immer zum Theater, das war klar. Ich habe natürlich auch mal vorgesprochen auf einer Schauspielschule. Und,
aber das ist ja interessant. Ja,
das finde ich auch.
Ich habe in Berlin vorgesprochen, ich habe in Leipzig vorgesprochen und ich habe in Rostock vorgesprochen. Und das müssen wir jetzt gar nicht auswerten. Ich dachte dann bloß, ach, lass es sein. Ich habe gemerkt, dass ich nicht wirklich dafür brenne. Ne? Ich glaube, das ist, das spürt man. Ne? Und dann machst du so lange. Und ich war ja in Berlin und die haben mir noch eine Empfehlung für Rostock gegeben. Und die haben gesagt, nee, hier nicht. Aber fahren Sie mal nach Rostock und versuchen Sie es da nochmal. Wir schreiben Ihnen Empfehlungsschreiben. War ich dann da auch noch. Und dann dachte ich, ach komm, lass es. Naja, und dann bin ich sehr früh Mutter geworden, wenn man das so sagen darf. Hatte dann erst mal eine Lehre gemacht.
Dann Als was, Kathrin?
Das ist alles so kompliziert. Das ist alles.
Es ist umso schöner.
Ja, also ich wollte dann, dachte ich, mit Schauspiel wird nicht, ich brenne nicht dafür. Ich werde gerne Maskenbildnerin. So.
Wie alt warst du da?
Da war ich 16. Und dann hatte ich aber, man musste sich ja damals zu DDR-Zeiten, wisst das beide nicht, ne?
Nein, erzähl es ruhig. Ich glaube, andere wissen es auch nicht.
Musste man sich in der 10. Klasse musste man sich bewerben, dass man, wenn man aus der 10. Klasse raus, also ich habe kein Abitur, und aus der 10. Klasse raus ist, dass man dann gleich einen Ausbildungsberuf hat. Und ich hatte mich als, damals war Maskenbildnerei, konnte man mit einer Friseurausbildung sozusagen. Mhm. Und für die habe ich mich beworben. Wurde auch genommen. Dann mussten wir aber alle zum Hautarzt, die irgendwie genommen werden sollten. Und dann kriegt mir riesen Pflaster auf die Rücken geklebt. Und dann hatte ich irgendwie
ob man allergisch ist.
Allergische Reaktionen hatte. Und dann hatte ich leider BH-Wäsche und irgendein Pipifax noch. Und dann haben wir gesagt, nee, dann können wir sie leider nicht nehmen. Bei uns fallen so viele Friseuren immer aus. Wir müssen das irgendwie absichern. So. Und dann waren die ganzen Bewerbungen weg. So, alles, was einem vielleicht noch... Dann gab es noch Koch, Kellner, Gärtner. Was mache ich jetzt? Dachte ich, okay, werde ich Kellner. Man musste ja bis 18 in der DDR... Musste man eine Lehre machen, oder? Naja, man hatte Schulpflicht bis 18. Ah. Ne? Und dann habe ich halt, weil ich 16 war, habe ich dann die 2 Jahre das gelernt. Und Kellnerin. Kellnerin. Und habe einen Abschluss und habe dann aber sofort nach der Lehre aufgehört. Also bin dann nicht eingestiegen in den Beruf. Obwohl mir immer alle gesagt haben, ach, wenn du erst mal dabei bist, kriegt man so viel Trinkgeld und so.
Aber das wolltest du nicht.
Nein, ich wollte das nicht, nein. Und dann habe ich aufgehört und bin dann Kindergärtnerin geworden. Und das war auch eine große Katastrophe, weil ich gemerkt habe, dass... Geht irgendwie nicht. Ich bin dafür nicht gemacht. Hab dann
das ist ja auch richtig
Ausbildung
anstrengend
gemacht.
Ja, ja. Mit Kindern.
Bin praktisch eingestiegen, habe nebenbei die Ausbildung gemacht und dann war es so, dass das war sozusagen die erste Hälfte der Ausbildung und dann hat man nochmal die nächste Hälfte der Ausbildung, wurde man delegiert nach Erfurt in die Kindergartenschule oder was weiß ich, wie das hieß. Und da wurde man aber nochmal befragt. Da kam der SED-Sekretär aus Erfurt und befragte, weil wir waren ja in der Volksbildung zu beschäftigt. Ja. Ne? Und das heißt ja was damals, ne? Ideologie und wie. Und dann wurde ich so merkwürdige Sachen gefragt. Wer ist der Präsident von der UdSSR? Ich kannte jetzt nur Brezhnev, aber der war ja scheinbar nicht der Präsident.
Und sind Sie Hast du die Prüfung nicht bestanden? Aber die Befragung nicht?
Die Ideologen, sind Sie denn noch in der FDJ? Ich war damals, hatte schon 2 Kinder. Und ich sage, nein. Ich sage, ich habe Kinder und warum soll ich jetzt noch in der FDJ? Ja, also in der FDJ kann man sein, bis man 27 ist. Und das waren alles so Punkte, wo sie dann gesagt haben, nö, dann nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, nö, dann nicht, gehe ich jetzt zum Theater.
Wahnsinn, das ist ja verrückt.
Gehe ich zum Theater und dann habe ich da bei der Volksbildung gekündigt. Und dann kam die Chefin von der Volksbildung, aber das war doch nicht so ernst gemeint, Sie kriegen doch den Studienplatz. Ich sage, nee, jetzt will ich ihn aber nicht mehr.
Wie war da ganz kurz? Du hast ihn zum Maskenbildnerin, oder?
Nein, das ist jetzt alles...
Zur Kindergärtnerin
und bei der Volksbildung und Volksbildung. Ja. Und die hat, die hätten... Das war so ein Schuss vom Bug von diesem Sekretär da, so ein älterer Herr war das, so nach dem Motto, nein, das müssen Sie sich aber schon verdienen hier, wenn Sie bei der Volksbildung die Kindergarten, also dann den, sagen wir mal, heute würde es vielleicht Bachelor heißen oder sowas, ne, haben wollen, dann müssen Sie sich schon mal ein bisschen mehr damit beschäftigen, was unsere Ideologien sind. Und das war jetzt nicht so mein Fall.
Aber es war nicht eine reine Trotzreaktion, sondern du hattest auch schon gespürt, dass das nicht das Richtige für dich ist.
Das hatte ich gespürt. Das war halt damals familiär. Mein erster Mann, die waren alle in der Volksbildung. Die ganzen Mutti, also seine Mutter und seine Tanten und alle. Und haben nur gedacht, da muss ich da auch rein. Und
bist du denn aber nicht?
Ich habe aber 3 Jahre im Kindergarten gearbeitet. Mhm, okay. Ne? Also ich habe einen Abschluss, also so einen halben Abschluss und habe dann, als es dann darum ging, dass die mich zum Glück nicht wollten, erstmal, habe ich gesagt, so, Leute, tschüssi.
Dann hast du deine Liebe zum Theater wieder reaktiviert?
Ja, die hatte ich ja sowieso. Mhm. Also mein erster Mann war damit nicht einverstanden, dass ich abends weg bin. Ich hatte ja 2 Kinder. Mhm. Und hat er gesagt, nee. Und weil ich nämlich mal kurz noch geliebäugelt habe, als das mit der, bevor ich Kindergärtnerin geworden war, hatte ich gedacht, ich werde Krankenschwester. Das war so was, wo ich dachte, das könnte ich mir gut vorstellen. Mhm. Und da hat er aber gesagt, nee, da bist du ja abends nicht da. Oder nachts. Und dann, so wie man damals mal sehr jung noch war, hat gesagt, naja, dann eben nicht, ne? Und dann scheiterte die Ehe aber auch und da war für mich dann, die haben mich abgelehnt und der Mann ist auch nicht mehr da, jetzt mache ich mal das, was ich eigentlich möchte.
Und was hast du dann gemacht am Theater?
Dann habe ich mich beworben, da wusste ich, da war eine Stelle in der Requisite frei. Und dann, ich hätte alles gemacht am Theater und ich hätte geputzt oder irgendwas. Ich wollte unbedingt zum Theater und war dann in der Requisite. Dann haben die mich eigentlich auch noch delegiert nach Berlin zu diesem berühmten, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Plastiker. Vielleicht fällt euch das ein.
Berühmter Plastiker, eine
DDR? Ja, hier in Berlin hat der hat auch fürs DT ganz viel gemacht, zum Beispiel den Drachen. Das lief ja hier 600 Mal. Fällt es mir noch ein. Vielleicht
das kommt ihr, das schreiben wir dann in die Shownotes. Ja. Das schlagen wir nach. Gibt es noch einen kleinen Hinweis.
Und dann hätte ich hier 6 Wochen herfahren können. Ich arbeitete ja in Nordhausen in dem Theater. Und
da bist du auch aufgewachsen in Nordhausen.
Ja, ich bin da
aufgewachsen. Und da waren deine Eltern auch beide am Theater.
Ja, genau. Richtig. Und dann ist ein schönes Theater. Ist ein Dreispartenhaus.
Und du bist auch bis zu der Zeit bist du auch immer in Nordhausen gewesen.
Ja, ich war immer in Nordhausen.
Ich habe in Nordhausen vorgesprochen nach der Schauspielschule für Kassel. Weil der damalige Intendant,
Herr Nix
von Nordhausen, nach Kassel ging. Und dann haben wir eine Premiere angeschaut. Das war ein wilder Abend. Und der Regieassistent wurde an den Beinen aus dem Fenster gehangen.
Ja, das ist irgendwie an mir vorbeigegangen.
Ja, und ich habe gedacht, das sind ganz tolle, coole Leute. Ja, da möchte ich hin. Ich hatte noch keine, noch nicht sozusagen die endgültige Zusage. Ja. Das war, muss ich überlegen, ob du dann da noch warst. Und zwar
ich bin erst 2000 weg.
Ah, guck mal, ich habe 99 dort vorgesprochen. Mhm. Das war die Nora-Premiere.
Nora, das hat Armin inszeniert.
Ja.
Ja, da war ich aber
nicht. Ach, da wundere ich mich ja wieder nicht, dass jemand aus dem Fenster gegangen wurde.
Aber das war 99, ich glaube, die sind doch vorher schon weggegangen. Ich bin 2000 weggegangen, wenn das hier irgendjemanden interessiert. Ja, 2000 weggegangen und davor gab es noch eine Frau Pirkelbauer, eine Österreicherin. Das muss 96 gewesen sein.
Nein, ich hab 98 mein Intendantenvorspiel gehabt. Jetzt heißt das, glaube ich, Absolventinnenvorspiel. Ja. Und habe dann im Frühjahr 99 vorgesprochen in Nordhausen für Kassel und habe mein erstes Engagement.
Für Kassel, da habt ihr...
Die Vorsprechen waren, genau. Klar. Weil ja so... Ja. Team von da.
Aber ich dachte, der Nix ist da vorher schon hin.
Nein, das war, wir sind 99, hat er die Generalintendanz in Kassel angefangen. Mhm. Und du hast dann also in der Requisite angefangen.
Ich habe in der Requisite angefangen und dann, als ich dann diesen Platz hier hatte, 6 Wochen hier zu hospitieren, wurde ein Inspizient entlassen. In Nordhausen, der hatte zur Probe, war dann ein halbes Jahr, das ging irgendwie gar nicht, also der hat es irgendwie nicht hingekriegt. Und dann habe ich gesagt, hallo, ich könnte mir das vorstellen, das zu machen. Ja, da musst du aber jemanden suchen, der für dich die Requisite dann übernimmt. Ich sage, oh, ja, das finde ich schon. Und dann habe ich einen Techniker gesprochen, ich sage, hier, du... du wolltest doch schon immer in der Technik, gefällt's dir doch nicht so besonders gut. Ich wusste, dass der handwerklich sehr, sehr begabt ist und auch ganz, ganz toller Typ ist, belesen und den habe ich gefragt. Ich sage so, Ronny, du willst doch bestimmt die Requisite machen. Und dann hat er nicht lange überlegt und hat ja gesagt. Und dann sage ich habe jemanden und dann saß ich am Inspizientenpult.
Es schienen ja recht kurze Dienstwege zu sein. Ja, der Alter Nordhausen
jetzt damals. Ein bisschen reinkretschen, weil das heißt ja, es könnte ja sein, du weißt über Geheimnisse Bescheid, weil du sozusagen die Leute alle kennst, weißt du? Jetzt beschreibst du das gerade, du weißt die Hobbys von Leuten und so. Du weißt wahrscheinlich ganz doll über uns alle Bescheid.
Nein, ich weiß nicht über euch. Nordhausen ist natürlich ein kleineres Theater, obwohl ist es ein Dreispartenhaus. Es waren auch 350 Leute, ein Orchester, Ballett, Sänger, Schauspieler, Schauspielerin und der Kollege, obwohl die Technik hat spartenübergreifend gearbeitet, sowohl als auch im Musiktheater und im Schauspiel. Und man kannte sich, weil man ganz viel zusammengekluckt hat. Mhm. So. nach der Vorstellung, nach der Probe. Es war halt familiärer. Es ist familiärer, sagen wir mal, als in den großen, großen Häusern. Auf jeden Fall. Ne? Und man hat viel, man kannte sich.
Und das ist doch auch politisch eine sehr aufregende Zeit gewesen. Dann so in den 90ern hat man das in Nordhausen auch sehr gespürt, den Umbruch. Und
aber ja, ich weiß, dass wir, als diese Perestroika anging, da gab es ja diverse Artikel in Zeitschriften und dann wurden wir auch zusammengenommen. Also Ensemble musste dann irgendwie sitzen und musste darüber diskutieren, was halten wir davon oder was haltet ihr davon von Perestroika, und war alle sehr gespannt und interessiert daran. Und
in welchem Jahr war das?
Das war, glaube ich, 89 war die Wende, ne? Mhm. Das war im November, Ende Oktober, November, und im Februar ging das los, dass so die Obersten so ein bisschen Schiss kriegten. Das passiert was. Ne? Und dann gab es ja auch in Nordhausen gab's ganz viele Demos, auch die Montagsdemos. Das war nicht nur in Leipzig, das war auch da. Man versammelte sich und es wurde immer mehr und man zog durch die Stadt. Und und es gab auch, glaube ich, Lesungen und Unterschriftensammlungen und.
Hat das Theater auch viel gemacht? Oder haben sich die Leute eher versucht, ein bisschen rauszuhalten?
Das kann ich dir gar nicht wirklich mehr sagen. Ich habe das vergessen, glaube ich. Also da weiß ich jetzt gar nicht mehr so viel drüber. Wir haben natürlich gearbeitet weiter, haben Vorstellungen gemacht. Ich glaube, so extrem, wie es hier am DT war, ist es, glaube ich, nicht gewesen. Also dass man jetzt dass es jetzt so eine Welle geschlagen hat. Ne? Also ich glaube, die haben das versucht, so ein bisschen unterm Teppich zu halten.
Aber war ich unwohl oder so? Hast du was gespürt? Weißt du, wie ging es dir persönlich?
Mir persönlich? Unwohl war mir überhaupt nicht. Ich fand das sehr spannend. Ne? Sehr spannend.
Hast du den... Nee.
Und was für mich dann so ein bisschen wo ich mich so ein bisschen gefragt habe, welche Richtung geht das jetzt? Also das war noch vor der Wende. Bin ich dann auch Tatsache nicht mehr zu den Demos gegangen, weil es dann plötzlich dieses "Wir sind ein Volk", diese Sprüche gab und so Muttis, die dann irgendwie aufs Podium gegangen sind, wieso haben wir geil Nutella? Und ich dachte, Leute, nee, das geht jetzt in eine merkwürdige Richtung. Das war, fand ich dann irgendwie ein bisschen komisch. Und ich hörte dann bloß wir wohnten da gar an dem Platz, wo immer diese Versammlungen waren, und plötzlich hörte ich so durchs Fenster, Erich Honecker ist zurückgetreten. Da kriegte ich irgendwie eine Gänsehaut. Da dachte ich, oh, ist das geil.
Das muss ja unglaublich gewesen sein,
das
oder? War
schon, ja, das vergisst man auch nicht, ja. Naja, und dann wurde es mit dem Theater ja erstmal auch ein bisschen anders, ne?
Also und dann war ja eigentlich, also wenn ich sage, ich habe da 98 vorgesprochen und dann so jemanden wie Armin Petras erst kennengelernt und auch von ihm gehört, kam ja total aus dem Westen, war auf einer Westschauspielschule und habe dann ja später dann mitbekommen, dass so die ganzen, die dann so sehr berühmt wurden, Anfang der 2000er, da eben in Frankfurt-Oder angefangen hatten, wie Kriegenburg, Thalheimer, Karsdorf und so. Hat man das in Nordhausen auch schon so gespürt, dass im Theater sich viel verändert, dass da neue Handschriften kommen?
Natürlich kamen da neue Handschriften, weil es wurde ja dann sozusagen geöffnet. Ob das jetzt alles so zum Besseren war, künstlerisch, das weiß ich nicht, weil dann wurde plötzlich Into the Woods gespielt und...
gespielt?
Das Musical, Into the Woods. Und solche so amerikanische Sachen kamen dann so plötzlich rein. Und dann kamen ja auch ganz, ganz schnell, als die Grenzen offen waren, kamen auch ganz schnell die Schauspieler von
der anderen Seite.
Und hat sich dann da was die Spielweise verändert?
Das weiß ich nicht. Die Spielweise, da bin ich jetzt nicht so involviert, dass ich sage, weil wir hatten ja dauernd andere Ensembles. Also die Ensembles haben ja sehr schnell gewechselt. Ne? Das ist ja nicht so was Gewachsenes, wo hier 15 Jahre Leute da sind und plötzlich kommt eine andere Truppe und man sagt, da hat sich jetzt, ändert sich nicht viel oder die Qualitäten sind die gleichen. Das war halt durch die Regisseure, die dann plötzlich auch von der anderen Seite kamen und die dann andere Ansprüche hatten. Wir haben ja zu DDR-Zeiten wurde ja Heiner Müller gespielt, es wurde Volker Braun gespielt und so. Das war schon sehr anspruchsvoll. Das war nicht
nicht irgendwas. Jetzt, also würdest du sagen, es kam so seicht, viel Seichtes dann auch?
Vielleicht.
Darfst du ruhig sagen.
Ja. Ich will es nicht als seicht betiteln. Man muss ja Nordhausen auch mal sehen, ist ja eine ganz andere Klientel, die da ins Theater geht, als jetzt hier in Berlin. Ne? Und du hast sicher, ich weiß, Volker Braun und Christoph Hein und Heiner Müller, da hatten wir jetzt auch nicht die Bude voll. Ne? Also das war auch dann ein spezielles Publikum und dann haben wir auch nicht 20, 30 Vorstellungen. Also wir hatten dann 10, 12, 15 Vorstellungen und wenn wir Rocky Horror Show gespielt haben, dann hatten wir mal 25 Vorstellungen oder Märchen, ne? 30 Vorstellungen. Mit sowas hat man ja dann auch viel zu tun gehabt, ne? Dass die Bude voll ist. So.
Und insgesamt hatte das Theater einen starken Stellenwert in der Stadt? Weil du sagst Dreispartenhaus und es ist ja aber auch eine ganz kleine Stadt. Und
Ja, ich glaube, das hat einen großen Stellenwert gehabt. Das ist ja Ende des Ersten Weltkrieges gebaut worden. Da hat man sich, also Nordhausen hat sehr viel Industrie gehabt. Es gab viel Industrielle, es gab viel Geld. Und dann wurde das Theater da gebaut. Es ist ein sehr schönes Haus, steht mitten im Park und ist nach 45 gleich wieder aufgebaut worden. Man hat da nicht viel Zeit verstreichen lassen. Und ich weiß, nach der Wende gab es dann eben auch entweder Theater oder kaputte Straßen. Dann hat sich das Bürgertum oder haben sich immer dafür entschieden, das Theater zu erhalten. Was natürlich dann doof war, es wurde dann mit dieser österreichischen Intendantin, die dann am Ende war, die hat dann Tatsache das Schauspiel abgebaut. Und da wäre für mich sowieso Ende Gelände gewesen. Und ich wollte aber auch natürlich weg aus Nordhausen. Und ich wollte aber.
Aber warum wolltest du natürlich weg aus
Nordhausen? Naja, weil man, wenn man jung ist, auch mal noch was anderes
das verstehe ich.
Möchte. Ja. Und ich habe natürlich dadurch, dass ich meine Kinder früh bekommen habe, habe ich natürlich auch, war ich früh fertig. Also wer früh anfängt, ist früh fertig, sage ich mal. Und meine zweite Tochter hat 2000 ihr Abi gemacht und bis dahin wollte ich sie nicht irgendwie aus der Schule rauszerren. Bis da habe ich gesagt, okay, das ist jetzt. Und danach geht's aber weg.
Und wohin ging's denn?
Dann ging es, habe ich mich, glaube ich, republikweit beworben.
Neugierig auf alles.
Ich war neugierig auf alles. Ich wollte weg. Und weil die Stadt schrumpfte auch immer mehr. Weißt, es wurden immer weniger. Die Abwanderung war Katastrophe und naja, egal. Und dann wollte ich weg, ich habe mich sogar in Wien am Wiener Burgtheater, so mutig war ich, die hatten die Stelle ausgeschrieben und da habe ich mich auch da beworben und die haben mich Tatsache sogar eingeladen. Ich aber, doof wie ich war, habe ich gesagt, oh, ich kann nicht, ich habe Probe, ich kann jetzt nicht zu dem Termin kommen. Naja, gut,
wirklich?
Dann, ja, so dumm war ich.
Nee, die war so wichtig wahrscheinlich mit der Probe.
Mir war die Probe wichtig.
Ja, wie so eine richtige leidenschaftliche
eben. Ja, eine Probe, die war wichtig und dann dachte ich, ich kann jetzt nicht. Und dann haben sie gesagt, okay, wir suchen noch einen neuen Termin. Die hatten schon einen Flug gebucht für mich und so, ne? Egal.
Bin ich jetzt fast ein bisschen fassungslos.
Naja, und dann hat das...
Ja, aber sonst wärst du vielleicht jetzt nicht hier.
Ja, jetzt bist du aber ja alles richtig immer im Nachhinein.
Ja, natürlich. Und dann bin ich nach Hannover, hatte dann auch ausgeschrieben und dann habe ich mich in Hannover beworben. Ich hatte mich, glaube ich, vorher auch in allen Berliner... Ach nee, das war erst in Hannover. Ja, also Hannover habe ich angefangen und dann 2000 im Sommer und dann saß ich irgendwie am Bahnhof und mir, ich dachte, oh nee, es ist völlig verkehrt hier. Ich glaube, ich bin hier völlig verkehrt in der Stadt. Und da war ich, das war ein ganz schweres Ankommen für mich, weil es natürlich, ich ostsozialisiert, du kommst dann plötzlich in so eine 1A-Weststadt. Was schön war, damals war es noch, gab es die Expo noch, da war es wirklich 3 Monate cool, weil da ganz viele Menschen von außerhalb kamen und dann dachte ich, ach naja, vielleicht ist es doch nicht so schlecht. Und als die Expo im November alle war, also zu Ende war, dann war es wieder buff.
Ja, Hannover ist auch recht ausstrahlungsarm. Das sagen, ich habe das studiert.
Und dann war ich da, ich glaube, ich hatte auch ein bisschen einen schweren Stand beim Intendanten erstmal. Der hat seine der hat 2000 dort angefangen und der hat seine Lieblingsinspizientin aus Hamburg nicht mitgekriegt. Und dann musste er die Stelle ausschreiben und dann kam dann so eine Ossi-Frau. Sicher gab es nicht so viele gute Bewerbungen, ich weiß es nicht. Und ich wurde dann genommen und dann, naja, und das war ein bisschen schwierig so, das erste Jahr, das zweite Jahr, dritte Jahr ging dann, vierte Jahr. Als ich dann aufhörte, dachte ich, ach, ist gar nicht so schlecht. Aber dann hat Berlin gerufen und dann dachte ich, jetzt muss ich hierher.
Das Deutsche Theater. Und das hat doch bestimmt für dich auch damals diesen, also im Osten war es doch, Das Deutsche Theater, ja, oder?
Und dadurch, dass meine Mutter seit 87, mein Bruder lebte ja schon länger in Berlin, dadurch kannte ich Berlin. Ich bin auch ein bisschen sozialisiert in Berlin, weil mein Vater Berliner war und ich als Kind auch schon oft hier war und ich merkte so vom Bauch her, das ist meine Stadt. Das ist irgendwie meine Stadt und sagen wir mal, seitdem ich am Theater bin, in Nordhausen gewesen bin, das war das Deutsche Theater damals. Hätte ich nie gedacht, dass ich hier jemals landen könnte. Das war so, sagen wir mal...
War das ein Träumchen?
Mein Traum. Ja, das war mein Traum. Und
ich muss noch mal kurz reingrätschen, weil ich das die ganze Zeit schon fragen möchte. Und jetzt hast du aber so interessant geredet, aber ich muss noch mal reingrätschen. Du sagst so schön immer, ich wollte dann immer unbedingt ins Theater. Du musst uns jetzt noch mal sagen, was wirklich das ganz Besondere für dich am Theater ist, weil immer wenn du redest, das seht ihr jetzt nicht, glänzen die Augen ganz toll. Ja, und deswegen möchte ich jetzt so gerne wissen, was für dich persönlich die Besonderheit ist von Theater. Was, weißt du,
ja, das Besondere, ich habe ja im Zuge dessen, dass ihr mich gefragt habt, ob ich das mitmachen will und ich ja gleich Ja gesagt habe und jetzt gar nicht wusste, auf was ich mich einlasse und ich das arbeitet, rattelt bei mir die ganze Zeit, ja, was ist das eigentlich, ne? Und also ich habe das nie in Frage gestellt und das ist die Atmosphäre, man kann die nicht beschreiben, man kann das... Ich glaube, ich kann es nicht beschreiben, weil mir die Worte fehlen oder weil ich das noch nie so richtig überlegt habe und mir mal aufgeschrieben habe. Das ist so wie, was hat die eine Oma immer gesagt? Na, wenn man einmal Blut leckt, und dann ist man verloren daran und dann muss man das machen. Das ist vielleicht auch bei Zirkusleuten so, ne? Was ich mir jetzt nicht vorstellen könnte, im Zirkus zu arbeiten, aber Theater war für mich, das war ein Muss. Und ich habe ja 2 andere Sachen probiert und habe gemerkt, das geht nicht, das möchte ich nicht und das hat mich immer wieder dahin getrieben. Und natürlich jetzt so im Zuge meiner ganzen Jahre, die ich hier bin, da war, wie interessant, wie spannend, wie abwechslungsreich, also ich sage jetzt mal, mein Beruf ist, ob das jetzt alle vom Theater denken, das weiß ich nicht.
Wir fragen ja dich.
Ne? Das weiß ich nicht, aber für mich ist das so, ne? Dass ich so im Rekapitulieren, was mir das alles gegeben hat, dass, weil ich einfach denke, so viel kann man gar nicht lernen woanders, wenn du im Büro sitzt oder irgendwas. Und ja, man lernt so viele Menschen kennen, man lernt Orte kennen, man lernt jedes Mal mit einem neuen Stück was Neues kennen. Also man hat dauernd, wie nennt man das, Input.
Ja, ne? Das Leben ist so verdichtet.
Ja, und man hat und dann denkt, oh, das gefällt mir jetzt aber. Und dann fängst du an und besorgst dir Bücher darüber auch selber, ne? Und weil du irgendeinen Autor toll findest oder Stücke plötzlich, womit du dich noch gar nicht beschäftigt hast. Und du wirst ja immer gezwungen, dich zu beschäftigen. Und wenn man offen bleibt, denke ich mir, und neugierig bleibt, hat man wahnsinnig viel Spaß an dem Job.
Du hast vorher gesagt, du musst dir Sachen aufschreiben, damit du damit du dir Sachen bewusst wirst, fasse ich das jetzt mal so zusammen, schreibst du eigentlich auch selber?
Nein. Nein, ich bin zu faul.
Aber du könntest oder hast du schon mal was versucht?
Ja, ich habe schon mal gedacht, wenn ich es könnte, ne, dann könnte ich, glaube ich, ganz viel aufschreiben. Aber ich habe keinen, weiß ich nicht, also ich bin immer, wenn ich mir Bücher durchlese, die mir gefallen, jetzt lese ich gerade einen Zauberberg, ne, und vorher Ulrich Becher, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Rummelspiel.
Ulrich Becher, ja.
So toll. Mhm. Wie die schreiben, dann denke ich, nee. Das ist so für mich das Maß und das ist die Latte.
Naja, gut.
Wenn man das nicht kann, also meine schreiben ja auch andere Bücher, die interessant sind, ist ja kein Ding. Ich weiß ich nicht, vielleicht, wenn ich nicht mehr ins Theater muss, irgendwann oder nicht mehr darf, wollen wir es vielleicht so sagen, weil die Zeit gekommen ist. Vielleicht habe ich so viel Muße, so viel Zeit, vielleicht mich doch mal hinzusetzen. Ich weiß, wenn ich mich hinsetze und mich konzentriere, dann fällt mir auch was ein. Aber so ad hoc ist bei mir. Und ich glaube, es hätte eine Sammlung geben müssen mal irgendwie, weil ich auch Dinge vergesse.
Und du hättest ja aber wahrscheinlich unglaublich viel zu erzählen von diesen Jahren am Theater, wo du ja einfach so viel die unterschiedlichen, also wenn ich jetzt überlege, du hast gesagt, du bist seit 20 Jahren am DT, du machst seit 35 Jahren diesen Beruf, 20 Jahre am DT, das sind ja 3 Intendanzen, oder? Also diese verschiedenen Menschen, wie sich Theater in der Zeit verändert hat.
Das musst du jetzt auch alles erzählen, wie sich das verändert hat oder durch was sich ein Theater verändert. Ist es sozusagen der Intendantinnenwechsel oder sind es die Zeiten?
Also für mich ändert sich gar nicht so viel. Das wird euch vielleicht enttäuschen, aber weil ich, wenn ich mich darauf einlasse, dass ich irgendwo bin, ne, ob das jetzt in Nordhausen war, da habe ich auch einige Intendanten, Intendantinnen kennengelernt. Bei der letzten habe ich dann gesagt, nein, das möchte ich nicht mehr, weil das war mir zu crazy, was die da irgendwie veranstaltet hat, die Frau. Und als ich dann in Hannover war, das war ja eine ordentliche Arbeit, die der Wilfried Schulz da gemacht hat. Und bin ich hierher gekommen. Das sind natürlich ganz, ganz unterschiedliche Charaktere und Herangehensweisen. Aber ich bin immer dann in dem Fall da und frage mich nichts. Also nicht frage mich nicht, sondern hinterfrage das nicht. Ich mache und glaube, damit eigentlich auch ganz gut zu fahren, weil ich, wenn ich jetzt anfange, darüber nachzudenken, ob mir das gefällt oder nicht, ne, klar ist man manchmal zu Hause am Küchentisch mit meinem Mann, der ist ja auch viele Jahre am Theater gewesen, dann erzählt man sich mal schon irgendwas, was aber nirgendwo anders hingehört. Ne? Und was eigentlich auch nicht, das ist manchmal, hat man Stress oder hat einen schlechten Tag gehabt, weil einem einer irgendwie komisch kam oder sowas und man dann irgendwie wütend ist und irgendwo muss man es rauslassen. Aber ich würde sagen, ich bin immer loyal allen gegenüber, die mir gegenübertreten und mich in meiner Arbeit wertschätzen oder sagen, es ist gut, dass du da bist oder sie müssen es auch nicht, weil ich werde ja dafür auch bezahlt. Ne? Es ist ja nicht nur Idealismus, sondern man verdient ja auch seinen Lebensunterhalt damit. Und dann ist das für mich nicht so wichtig. Nicht so wichtig, weil ich bin ja auch immer gespannt darauf, ich würde niemandem hinterher heulen, ne? Würde sagen, ach, das war so schön gewesen, jetzt kommt wer anders, ach nee. Ich bin immer gespannt darauf, was kommt und freue mich und denke, okay, hoffentlich haben wir eine coole Zeit miteinander.
Und was ist für dich ein guter Theaterabend?
Das kann ich dir gar nicht so genau sagen, weil es gibt sicher Abende, die ich nicht so mag. Dann gibt es Abende, die ich sehr mag. Und das heißt aber nicht, dass der Theaterabend vielleicht wirklich gut ist oder sowas, oder weil ich, andere finden den doof. Und ich finde aber trotzdem in irgendeiner Form cool. Ich weiß, ein Regisseur, der hier nicht so geliebt wurde, ich habe ihn geliebt. Mhm. Und das war immer so verrückt. Und es ist eigentlich immer so, je verrückter das ist, umso besser finde ich.
Das ist schön. Das ist aber doch schön.
Ja. Ja.
Ja, ja. Und hast du Angst gerade ums Theater? Weil jetzt, wo wir das ja aufnehmen, diese Folge, da stehen ja gerade 11,6% Kürzungen im Kulturhaushalt an für Berlin.
Also ich weiß nicht, ob ich Angst habe ums Theater. Ja, ich glaube, diese Theaterlandschaft in Deutschland, wie wir sie bis jetzt hatten, wird es vielleicht so in der Form nicht mehr viele Jahre geben, glaube ich, weil alle sich immer so rausreden, wir müssen sparen, sparen, sparen. Und das glaube ich auch von, sagen wir mal, von der Ideologie oder von den Politikern vielleicht auch gar nicht so gewollt wird, weil Menschen, die sich ja mit Dingen auseinandersetzen, die sie vielleicht, die wir im Theater thematisieren, heißt ja immer, du wirst zum Nachdenken gebracht. Ne? Ja. Und nachdenkende Menschen sind manchmal vielleicht gar nicht so einfach zu handeln. Es sind eher dumme Menschen zu handeln und deswegen vielleicht das ein bisschen abbauen, damit man, es ist jetzt eine steile Theorie, die ich hier habe, aber manchmal glaube ich, dass man sagt, ach, das müssen wir ja jetzt nicht unbedingt haben. Ne? Also das können wir doch dann mal, dann haben wir es vielleicht ein bisschen ruhiger. Und da wird nicht so viel nachgefragt und da wird nicht so viel demonstriert. Und vielleicht werden die Leute, wenn sie nicht so viel wissen, ein bisschen zufriedener. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist vielleicht nicht korrekt, weiß ich nicht. Aber also ums deutsche Theater hier habe ich, glaube ich, erstmal, denke ich, dass... Klar, Einsparungen sicher, dass man vielleicht nicht mehr so viel spielt und dann weiß ich nicht, ob es Einfluss auf den Spielplan hat, dass man dann auf Nummer sicher geht, Stücke spielt, wo man weiß, die Leute kommen unbedingt, dass man keine Experimente mehr macht.
Habe ich schon ein bisschen Angst. Ne?
Dass man keine Experimente mehr machen
will.
Ja,
oder dass man vorsichtiger wird, weil es dann, wenn man eben, es ist ja schon auch häufiger so, dass vielleicht mal ein Abend sperriger ist, wo man ein bisschen mehr dann nachdenken muss und das ja eigentlich dann auch riskiert, dass jetzt vielleicht dann nicht immer voll ist.
Ja, aber warum sollen wir denn nicht auch für 200 Leute spielen, denen es gefällt? Die
Entschuldige, das ist ja wirklich interessant. Das hast du vorhin nämlich auch gesagt. In Nordhausen hast du gesagt, wir haben da die Brecher ja sozusagen auch gespielt. Da wusste man, die sind ja auch einfach nicht so voll oder nicht lang voll. Mhm. Deswegen hat man deswegen für die Balance irgendein Musical gemacht oder irgendwas anderes. Dass ich, und da habe ich rausgehört, meine ich, dass du das ganz, also dass das sogar irgendwas, weißt du, da kriegt man so eine Lust oder eine Gier, auch einen Abend zu machen, wo man sagt, ja, da gehen halt nur ein paar rein. Ja, der braucht auch ein bisschen Zeit, bis Leute drauf kommen. Das hatte ja sowas ein bisschen Anarchistisches auch, weil jetzt auch wegen der Angst, davor hätte ich auch ein bisschen Schiss, weil ich stehe da auch so ein bisschen auf diese Sachen und auch dieses, warum müssen wir eigentlich vor 600 spielen? Wir können ja auch vor 200 spielen und wir stehen alle sowas von dahinter und wissen auch, es ärgert erstmal. Ne? Oder es ist crazy, was du vorher gesagt hast, was ja für unsere Körper auch nicht so schlecht ist.
Und trotzdem aber die Zeiten, also dass man eben noch in Nordhausen das Theater voll bekommen hat, gerade der Abbau von den Theatern nach der Wende, das ist ja... Also wie sich das alles verändert hat, das darf man nicht unterschätzen.
Nee, das stimmt natürlich. Aber Angst haben ist auch Quatsch.
Ja. Absolut. Ja. Das, ich, ja, jetzt einfach nur so, weil das so schön ist, wir fragen ja gerne so, wo ist diese Liebe zum Theater entstanden? Und wenn man aus einer Theaterliebe kommt, dann wächst man da ja wahrscheinlich rein. Manche wenden sich dann ja auch extrem irgendwie ab. Auch. Und aber viele, ganz viele Kinder, auch sehe ich jetzt auch bei Kindern bei Bekannten und so, die in so Theaterfamilien reingeboren werden, landen dann auch wieder beim Theater. Und, ich kann das, also mir geht das auch so mit, man hat dann Blut geleckt und kann sich irgendwie so ein Leben ohne Theater nicht vorstellen. Und dann beschäftigt uns Theatermenschen das natürlich viel mehr gerade mit der Zukunft. Aber natürlich, wir sind immer noch am deutschen Theater. Das ist
Ich habe auch gesagt, ein Fels
in der Brandung. Mhm.
Muss man sagen. Ja, glaube ich auch nicht, dass da irgendwie, das kann ich mir jetzt nicht wirklich vorstellen. Und ich habe auch gesagt, na dann los jetzt, arbeiten.
Ja.
Arbeiten.
Ja.
So.
Ja, genau. Genau.
Das hast du schön gesagt.
Ja, absolut. Mhm.
Jetzt haben wir noch eine letzte Frage, Katrin. Mhm. Wo wärst du, wenn du nicht am Theater gelandet wärst?
Ja, weiß ich nicht.
Ich meine, du hast ja schon so viele Berufe gemacht. Ja. Du hättest wahrscheinlich zig andere auch noch gemacht.
Naja, man überlegt ja manchmal, Tatsache, kann man nicht noch was anderes machen? Man wacht manchmal früh auf. Ich weiß nicht, ob es euch geht, wie es euch geht, dass man früh aufwacht und denkt, was mache ich eigentlich für einen Quatsch? Ne? Also es ist ja schon Luxus. Ne? Mhm. Also das von Steuergeldern zu bezahlen und dass man, ich gehe hierher, drücke meine Knöpfe, sage ich mal, ob ich da bin oder nicht, denke ich dann manchmal so. Ich denke das nur manchmal so. Und dann,
wie würden Sie ganz anders sagen, was die Inspizientin
angeht? Nach einer halben Stunde ist das auch wieder weg, na, wo ich immer denke, überleg doch mal, kannst du nicht noch was Vernünftiges machen? Kannst du dann nicht doch noch Krankenschwester werden und nach Afrika gehen und dahin gehen, wo deine Hilfe benötigt wird oder sowas, ne? Und dann denke ich aber Theater und Kunst, ne? Egal welche Kunst, ist ja alles immer Luxus, ne? Ist aber auch wirklich wichtig, weil es gibt nicht nur Essen, Schlafen.
Nein, ist genauso, ne, notwendig, so, wie Medizin.
Und das ist, ja. Richtig, und das gibt's ja auch schon so lange. Und das ist auch, ich finde es ja auch immer toll, wenn ich in einen Theaterabend gehe, mal in ein anderes Theater und man.
Machst du das?
Da unten.
Machst du das?
Naja, ich gehe natürlich in die Volksbühne. Nicht natürlich.
Ach, das musst du ja auch noch erzählen. Deine Tochter
ist Inspizientin, nämlich in der Volksbühne.
Genau, die hat auch andere Sachen probiert. Die hat, glaube ich, 3 Berufe vorher gemacht und hat dann ihr Abitur noch nachgemacht in Leipzig, weil sie dachte, das kann auch jetzt nicht sein, dass ich auch am Theater lande, wollte was anderes machen, hat ein Studium angefangen und ist irgendwie nach 14 Tagen, wenn ich das, oh, ich hoffe, sie hört es nicht, nach 14 Tagen nicht mehr hingegangen und hat gesagt, nein, das geht nicht, ich muss zum Theater.
Die hat auch so gebrannt.
Das ist ja verrückt.
Ja, genau. Und die ist an der Volksbühne Inspizientin, ich glaube mittlerweile 10 Jahre und sie war auch kurzzeitig mal hier. Und die saß eben auch als Kind immer schon neben mir am Platz.
Ach nein, ihr seid eine Dynastie. Der Beginn einer Dynastie.
Ja, ich glaube, danach ist Feierabend. Ich glaube, danach
passiert was anderes.
Wird was anderes passieren.
Aber fachsimpelt ihr zusammen?
Aber sicher. Wir sind halt Mutter, Tochter und Kollegin.
Ja, fantastisch.
Großartig.
Das fällt's. Aber nochmal zurück. Also wenn du gezwungen wärst, nicht im Theater sein zu dürfen, sondern woanders, wo hättest du noch Lust hin? Oder würdest du verkommen?
Also wenn die Theater jetzt abgeschafft werden, nun endgültig,
ja,
wenn das sparwütige PolitikerInnen schaffen und alle Theater schließen.
Naja, das kommt jetzt drauf an. Muss ich unbedingt Geld verdienen? Das müssen wir alle. Mhm. Was würde ich noch kriegen? Ich verrate es gerne, ich bin 63 Jahre alt.
Das würde ich niemals denken. Hab auch nicht gedacht.
Das, wirklich nicht. Danke. Aber es ist ja trotzdem so, ne? Muss ich dann, wenn ich meine letzten 2 Jahre noch arbeiten muss, weil ich meine Miete zahlen muss, irgendwo Blumen verkaufen oder weiß ich nicht. Also
ich höre, es gibt keine Alternative.
Nein.
Es gibt für dich keine Alternative zum Theater.
Nicht wirklich.
Oh, das ist schön.
Vielleicht würde ich mich mit jemandem zusammentun, würde Lesungen irgendwo machen.
Ach, das finde ich aber schön.
So, mhm. Für Kinder oder sowas.
Ja, weil du bist auch wir merken das schon, du liebst Literatur, Texte und neugierig bist du auch auf jeden Fall wie Sau. Aber dann lädst du uns ein, ja?
Ja, sicher.
Sehr schön.
Aber wir werden ja weitermachen, ne?
Naja,
ja,
auf jeden Fall.
Gut, wenn ich dann in Rente gehe, dann suche ich mir einen Ort und dann lade ich euch alle ein.
Ja, das wäre schön.
Tolle Texte.
Da freue ich mich drauf.
Katrin, wir danken dir so sehr für dieses Gespräch. Es war sehr schön.
Ja.
Danke.
Vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne.
Kantinengespräche mit
Abaxa Feierat
und Juliska Eichel.
Requisite für die Tische, Stühle und Koffer, Requisite bitte für die Tische.